Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl und als Host dieses Podcasts spreche ich heute mit Ina Maria Sander über das Thema Führung auf Top-Level. Ina war viele Jahre lang selbst in verantwortungsvollen Führungsrollen tätig, unter anderem als CFO, Geschäftsführerin und Strategieberaterin. Insofern kennt sie die Realität von Führung auf den oberen Ebenen aus eigener Erfahrung sehr gut. Heute arbeitet sie als strategische Sparringspartnerin für Top-Führungskräfte und Expertin für strategische Persönlichkeitsentwicklung. Dabei verbindet sie ihre eigene C-Level-Erfahrung mit einer fundierten Persönlichkeitsdiagnostik und der Frage, wie Persönlichkeit, Rolle und System so zusammenfinden können, dass eine echte Wirksamkeit entsteht. Ich möchte mit dir gemeinsam herausfinden, wie sie das genau macht, und dafür gehen wir jetzt direkt mal ins Gespräch rein. Schönen guten Morgen, liebe Ina. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Guten Morgen, liebe Verena. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr. Und wir haben ja gestern mal kurz Kontakt gehabt. Da habe ich ja gefragt, wie sieht es bei dir so aus? Du hast ja zwei kleine Söhne. Und tatsächlich, irgendwie hatte ich wohl den Riecher. Du sagtest ja, der ältere von beiden liegt gerade völlig ermattet, ja, mit hohem Fieber bei dir auf dem Bauch. Ich konnte das noch richtig gut nachvollziehen, denn das kenne ich ja noch von früheren Zeiten. Wie war denn so eure Nacht und wie geht's dir und vor allem, wie geht's denn deinem Sohn?
Ja, mein Sohn ist wieder fit. Das ist ja immer erstaunlich, wie schnell die sich dann auch wieder erholen. Der ist heute Nacht um eins einmal aufgestanden und hatte dann Hunger, weil er von 14 Uhr bis nachts um eins geschlafen hat. Und ja, der ist wieder fit. Ich hatte eine entsprechend unruhige Nacht. Der Kleine ist dann auch wach geworden. Aber naja, das ist ja nichts, was man mit Kindern nicht auch irgendwie kennt und womit man nicht auch irgendwie, ja, mittlerweile gut umgehen kann.
Ja, aber dafür klingst du schon wieder ganz frisch. Also ich bin da immer voller Bewunderung und denke mir, bin ich froh, dass ich diese Zeiten nicht mehr habe. Aber ja, du, wir wollen dich ja auch ein bisschen als Mensch greifen können. Und ich habe so ein paar grobe berufliche Eckdaten gerade schon erzählt. Aber da wollen wir natürlich im Detail noch später einsteigen. Aber sag doch mal, was dich so als Mensch ausmacht.
Oh, interessante Frage. Da müsstest du wahrscheinlich besser mein Umfeld fragen. Wenn ich das für mich selber beantworte, dann würde ich, glaube ich, sagen, dass ich ein wahnsinnig hohes Durchsetzungsvermögen habe. Also wann immer ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, habe ich das eigentlich auch erreicht, beziehungsweise einen Weg, eine Lösung dafür gefunden. Und das, glaube ich, in Kombination mit einem wirklich ernsthaften Interesse an Menschen. Also wenn ich sie mag, dann habe ich tatsächlich ein hohes Interesse an Menschen und ja, möchte wirklich verstehen, wie die ticken, was sie ausmacht. Und ich glaube, so diese Kombination aus einerseits sehr empathisch und feinfühlig auch und sehr hartnäckig, das macht mich, glaube ich, ja, macht mich, glaube ich, aus, würde ich sagen.
Ich glaube, du hast das mal irgendwo auch in einem Post so geschrieben über die inneren Antreiber und hast du, glaube ich, auch gesagt, ja, so diesen Mach-es-allen-recht-Antreiber hast du so am wenigsten. Mit anderen Worten,
Genau.
Hätte ich dich vielleicht doch nicht in People-Pleasing-AD-Podcast einladen sollen oder vielleicht gerade, dass wir dann von dir lernen, wie wir so eine Durchsetzungsstärke hinbekommen. Denn gepaart mit so einer Empathie, das ist ja genau das, was ich auch meinen Zuhörenden gerne mitgeben möchte. Also insofern, ich revidiere das. Also du bist die perfekte Gästin und außerdem eine sehr heiß herbeigesehnte, denn wir kennen uns ja jetzt bereits seit 2 Jahren ungefähr, würde ich mal sagen.
Ja,
ziemlich genau Jahrestag. Ich glaube, du hattest mich angeschrieben und dann habe ich ganz begeistert gesehen, dass du auch aus Bremen kommst, auch aus Bremen. Ich selbst bin gebürtige Bremerin. Ich bin ja mit 6 Jahren dann schon umgezogen worden, sage ich immer. Ich musste natürlich da mit, weil meine
Ja, schade.
Eltern eben, ja, sehr, sehr schade, muss ich auch sagen. Vor allem, ja, also ich liebe wirklich den Norden und bin ja auch selbst immer gerne dort. Und ja, also das, ich glaube, von Anfang an hat uns da irgendwie auch sowas verbunden. Sicherlich
Ja.
mal so diese Herkunft, aber eben auch noch viele andere Dinge, auch wenn wir so in der Lebensphase an ganz unterschiedlichen Punkten stehen.
Stimmt.
Und vielleicht vom Charakter, also ich bin sicherlich eher, ja, das mit der Durchsetzungsstärke musste ich mir auch so erarbeiten im Verlauf meines Lebens. Bin da vielleicht eher so die Native People-Pleaserin, aber eben am Ende macht das gar nichts und wir sind brennen beide für sehr ähnliche Themen. Und darüber wollen wir uns heute vor allem auch austauschen.
Ja.
Würde aber jetzt von von dir gerne noch mal verstehen. Du bist ja heute an einem ganz bestimmten Punkt und meistens ergibt sich das ja nicht durch Zufall, sondern da ereignen sich so ganz bestimmte Meilensteine, von denen wir so rückblickend sagen können, ja, das hat mich ganz besonders geprägt. Magst du da mal so ein paar von den Meilensteinen nennen, die dich geprägt haben?
Ja, sehr gerne. Also der größte Meilenstein, wobei ist vielleicht kein Meilenstein, aber ist natürlich, dass ich meinen wunderbaren Mann kennengelernt habe und wir zwei ganz zauberhafte Söhne haben. Das ist auf jeden Fall für mich das allergrößte Geschenk. Auch das, was mich am meisten prägt, weil wenn man Kinder hat, schaut man nochmal ganz anders auf Zeit, auf das Leben, auf Arbeit. Und beruflich würde ich sagen, ein Meilenstein war auf jeden Fall, als ich mit Anfang 30 eine sehr verantwortungsvolle Rolle eingenommen habe. Und zwar gar nicht so geplant. Ich sollte damals als Unterstützung für den kaufmännischen Geschäftsführer kommen. Der ist dann allerdings nach circa einem Monat schon gegangen aus dem Unternehmen. Und ja, und ich habe dann den ganzen Bereich übernommen, also den ganzen Bereich Finanzen, war für alle kaufmännischen Dinge im Unternehmen dann plötzlich verantwortlich und habe sehr, sehr schnell gelernt, was Führung bedeutet, was Verantwortung bedeutet, wie man mit Druck umgehen muss. War dann auch die einzige Frau unter 8 Männern. Ich glaube, 8 waren es, vielleicht auch 9. Ich weiß es nicht. Also am Anfang zumindest noch die einzige Frau unter 4 Männern. Das war auch eine interessante Erfahrung. Und wir hatten auch sehr, sehr gute Zeiten, aber auch sehr schlechte Zeiten. Also auch damit bin ich konfrontiert worden. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, weil ich natürlich eine extrem hohe Lernkurve hatte und ja, wahnsinnig viel gelernt habe, hatte ganz, ganz viel Spaß, habe ganz tolle Menschen kennengelernt. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ein weiterer Meilenstein ist auf jeden Fall der Schritt in die Selbstständigkeit gewesen, zu einem, ich würde mal sagen, denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, den ich da wählen konnte, mit Hausbau, Kleinkind und Schwangerschaft parallel. Und das als einen sehr sicherheitsliebender und unabhängigkeitsliebender Mensch war jetzt für mich nicht so ein Moment, ach, probiere ich mal aus, sondern war schon auch in irgendeiner Art und Weise ein Kampf. Aber ich habe einfach gemerkt, dass wenn man Kinder hat, dann wartet die Zeit nicht auf einen, die wachsen einfach. Und ich habe gemerkt, ich möchte nichts tun, was mir nicht entspricht und was mich nicht irgendwie auszeichnet. Und die Selbstständigkeit hat irgendwie nach mir gerufen. Und deswegen bin ich den Schritt dann tatsächlich trotz dieser Widrigkeiten, sag ich mal, oder dieser ungünstigen Umstände gegangen. Und bereue es auch nicht, aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Ja.
Gut, sehr gut. Und wir behalten das so ein bisschen im Hinterkopf, denn ich denke, da sind einige Punkte, die du dann auch später so als Schlüsselfaktoren ansprechen wirst,
Ja.
was so auch Sachen sind, die du dann auch wiederum in deiner Arbeit mit Führungskräften ihnen dann auch mitgibst. Denn wir wollen ja heute über das Thema Führung sprechen. Und was wir beide ja in unserer Arbeit so erleben, ist so eine gewisse Diskrepanz. Wir haben auf der einen Seite Führungskräfte, die ja offensichtlich fachlich ordentlich was drauf haben, denn sonst wären sie ja nicht dort, wo sie sind. Sie sind auch sehr, sehr reflektiert, viele von Ihnen zumindest. Gleichzeitig ist es so, dass Sie doch ein klein bisschen es zu wünschen übrig lassen, wenn es um das Thema Klarheit und auch Wirksamkeit geht. Sie könnten also da viel mehr rausholen, als Sie das jetzt zurzeit an den Tag legen. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube, irgendwann ist Kompetenz halt nicht mehr das Maß aller Dinge. Also am Anfang einer Karriere entscheidet man ja sehr oft noch danach, hat man die richtige Ausbildung, die richtige Berufsausbildung, das richtige Studium gewählt, um irgendwie erstmal so eine Eintrittskarte zu haben, um einen Job zu bekommen. Und irgendwann ist Kompetenz aber, ne, oder die fachliche Fähigkeit einfach nicht mehr das Entscheidende, weil je höher man in einer Organisation ist, desto stärker verändern sich eben einfach die Spielregeln. Also im Top-Management sind die meisten Menschen erstmal kompetent. Das, was du gerade auch gesagt hast, also würde ich jetzt einfach mal unterstellen oder behaupten. Und dann ist aber was ganz anderes entscheidend. Also wie reagiert jemand unter Druck? Wie geht jemand mit Komplexität um? Welche Spannungen kann jemand aushalten? Und so weiter und so fort. Und das sehe ich eben ganz oft gerade bei hochreflektierten Menschen, wie du es gerade gesagt hast, ja, dass die Kompetenz allein da einfach nicht mehr ausreicht.
Du hast es jetzt ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn du das noch so ein bisschen spitzer zuformulieren möchtest, was fehlt denn so nach deiner Erfahrung vor allem?
Ja, der Zugriff auf sich selbst. Also viele haben halt gelernt, irgendwie bestimmte Muster, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Aber viele Führungskräfte, die funktionieren halt sehr, sehr gut auf einem extrem hohen Niveau. Also gerade jetzt so im Top-Management. Die sind klug, die sind schnell, die sind erfahren und auch bringen auch Leistung und so weiter. Aber die wissen erstaunlich wenig darüber, was sie selber in bestimmten Situationen eigentlich steuert. Also das ist eigentlich so die Herausforderung, ne? Warum sie im Meeting plötzlich vorsichtiger werden, als sie eigentlich sein wollen, obwohl sie viel können, obwohl sie irgendwie alles vorbereitet haben. Trotzdem kommen sie dann manchmal nicht zum Punkt. Warum sie in Konflikten immer wieder die gleichen Reibungen erleben, nicht klar genug sind, warum sie sich mit bestimmten Personen reiben oder sich kleiner machen, als sie eigentlich müssten. Und genau das ist aus meiner Sicht eben der entscheidende Punkt. Also, dass es oft nicht an einer Fähigkeit fehlt, sondern eher daran, dass man diesen Zugriff auf sich selbst nicht so richtig hat.
Super spannender Begriff, dieser Zugriff auf sich selbst. Also finde ich eine besondere Formulierung. Und inwiefern ist das jetzt gerade so auf Top-Level-Ebene besonders bedeutsam?
Mit Selbstzugriff meine ich, kann jemand im entscheidenden Moment wirklich auf sich selbst zurückgreifen oder übernimmt irgendwas anderes unterbewusst das Steuer, ne? Weil wir wissen ja, das Wenigste ist irgendwie im Bewusstsein und ganz viel findet im Unterbewusstsein statt. Und gerade im Top-Management, da muss alles immer wahnsinnig schnell gehen und sowieso alles immer super wichtig und alle wollen gleichzeitig irgendwas. Da fällt es dann umso schwerer, ja, nicht irgendein Muster entscheiden zu lassen oder irgendwas, was im Inneren steuert. Also ne, zum Beispiel, ich sitze im kritischen Meeting und ich weiß eigentlich genau, was ich sagen müsste und trotzdem werde ich vorsichtiger. Ne, weil mich vielleicht eine Person triggert oder irgendein Moment, irgendeine Entscheidungssituation oder. Und dann gerät man eben schneller wieder in ein Muster und kann nicht das abrufen, was man eigentlich möchte. Und gerade im Top-Management ist das so relevant, weil das sind keine Ausnahmefälle, dass es irgendwie Druck und Schnelligkeit und so weiter ist, sondern das ist der Alltag. Und gerade da ist es wichtig, Zugriff auf sich selbst zu haben oder diese Selbstkenntnis auch zu haben.
Ja, die ganze Organisation erwartet auch diese Präzision und alle gucken nach oben und sagen so, was kommt denn jetzt? Und wenn dann dieses Gezaudere oder diese sonstigen Coping-Strategien sind, die da eben wirklich nicht gerade das Beste sind als Antwort auf das, was gefragt ist, dann kann das eben doch problematisch werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das jetzt gar nicht mal unbedingt dann der typische Anlass ist, warum Führungskräfte zu dir kommen ins Coaching. Wahrscheinlich kommen die seltenst und sagen, ich glaube, ich habe meinen Selbstzugriff nicht.
Nee. Nee, genau, das sagt fast keiner. Also keiner kommt und sagt, ich brauche mehr Selbstkenntnis oder mein Selbstzugriff, genau wie du sagst. Also nee, tatsächlich sind das sehr konkrete und sichtbare Anliegen. Also zum Beispiel sowas wie, ich möchte klarer auftreten, ich möchte präsenter sein, ich habe immer wieder ähnliche Konflikte, ich bin zwar fachlich stark, aber also ich weiß irgendwie, was ich kann, aber ich kann das im entscheidenden Moment nicht abrufen. Und das sind eigentlich so die konkreten Anliegen, also ich sag mal so die Symptome, die ja sehr offensichtlich sind und das, was irgendwie im Alltag so spürbar ist. Und dann kommt natürlich genau das, ach ja, dann macht man Kommunikationstraining und hier so ein Präsenzworkshop und hier so ein Konfliktseminar. Das ist dann immer erstmal das Offensichtliche, aber meiner Meinung nach nicht die beste Lösung, um diese Symptome im Grunde zu bearbeiten.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, dass du unterscheidest zwischen Symptomen und auch der Ursache. Woran erkennst du denn, dass es eben das, was dann genannt wird als Thema, vielleicht auch so, ich möchte gern souveräner sein, ich möchte mehr Präsenz in einer Keynote-Speech oder so haben, dass das oftmals nur so das Symptom, also mehr so die Oberfläche ist? Und was sind denn dann so die Dinge, die da deiner Erfahrung nach darunter liegen? Also einmal die Frage, woran du es erkennst. Sehr frühzeitig auch, damit man gar nicht erst in die falsche Richtung läuft und dann eben, was sind denn so die Dinge, die darunter liegen?
Ja, im Grunde sind das immer wieder ähnliche Muster. Also, ne, oft, ja, ich will irgendwie, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, eigentlich passiert mir das immer wieder im Meeting. Ich bin top vorbereitet und trotzdem komme ich nicht zum Punkt, ne? Oder es ist immer wieder diese bestimmte Person, die mich triggert. Oder ja, immer dann, wenn es politisch wird. Also, wenn man irgendwie so sieht, es sind Muster und am Ende ist für mich alles, was mit Kommunikation, Präsenz und Wirksamkeit zu tun hat, ist im Grunde immer irgendwas, was automatisch kommt, wenn man diese innere Klarheit hat. Also seine innere Architektur kennt und dann eben diese innere Klarheit hat, dann ist das etwas, was automatisch folgt, dass man souveräner ist, dass man besser kommunizieren kann, weil man sich gar nicht die Frage stellt, was will ich denn jetzt eigentlich und wer bin ich eigentlich, was ist eigentlich meine Meinung, wenn man das eben erstmal im Bewusstsein hat und dann über eine gewisse Zeit auch trainiert, dann spielt sich das so schnell ab, dass man das selber gar nicht fassen kann, aber eben dann die entsprechenden Antworten, die Präsenz und so weiter viel besser im Außen zeigen kann.
Du sprichst jetzt einen wichtigen Punkt an, das Thema Training. Jetzt würde ich doch mal behaupten, Menschen, die auf Top-Level sind, die haben ja nun wahrscheinlich in ihrem Leben schon einige klassische Führungstrainings absolviert. Was beinhalten diese Trainings denn nicht, was sie eigentlich beinhalten sollten?
Ich will diese ganzen Trainings und so weiter gar nicht schlecht machen. Die haben alle sicherlich ihre Daseinsberechtigung und ich sag mal, fürs nächste Meeting nimmt man da bestimmt auch was mit. Man bekommt auch bestimmte Werkzeuge mit und das ist auch erstmal hilfreich. Ich glaube aber, dass das eben nicht in Gänze nachhaltig ist, ne? Also, das heißt zum Beispiel, ne, klarer kommunizieren, bessere Grenzen setzen. Das kann alles durch so ein Training in gewisser Weise besser funktionieren. Aber wenn jemand irgendwie wirklich im entscheidenden Moment wieder unter Druck gerät, dann kommen eben wieder diese Muster, die der Mensch ist eben auch ein Gewohnheitstier und das, was irgendwie lange funktioniert hat, sind ja in gewisser Weise auch irgendwie Strategien, die man sich so angeeignet hat. Das gewinnt dann Überhand und das ist einfach meiner Meinung nach das Problem.
Das Thema ist also dann gar nicht so sehr, das direkt anzusteuern, sondern im Grunde noch da mal grundlegender hinzuschauen und auf dem indirekten Weg sozusagen das Coaching-Ziel, womit vielleicht die Menschen ins Coaching kommen, so mehr als Nebenprodukt zu erreichen.
So würde ich das auch sagen. Also, dass das etwas ist, was automatisch erzeugt wird, aber eben, wenn man ein bisschen mehr unter die Oberfläche guckt und nicht nur sagt, du musst mehr so und die Hände noch so und ne, schneller den Punkt, sondern es geht halt wirklich darum, dass man sich von innen heraus versteht, warum man so reagiert und dann fällt das deutlich leichter.
Braucht ein bisschen Geduld. Ich sage das ja manchmal auch im Coaching. Am Anfang vielleicht ein bisschen das Tempo rausnehmen und dafür dann nachher recht schnell vorankommen. Und dann kann man eigentlich den Baum schütteln und die Früchte fallen einem so in den Schoß. Aber dazu braucht es diese Geduld auch am Anfang, sich darauf einzulassen. Und du hast ja vorhin schon mal diesen spannenden Ausdruck innere Architektur gebracht. Was meinst du denn genau damit?
Ja, mit innerer Architektur meine ich im Grunde die innere Struktur, aus der heraus jemand führt und entscheidet und auch wie er wirkt. Nicht das, was man von außen zuerst sieht, sondern wirklich das, was darunter liegt. Das finde ich halt so wichtig. Also, wie denkt jemand unter Druck? Was treibt jemanden wirklich an? Welche Muster werden in kritischen Situationen wirklich aktiv? Wie geht jemand mit Spannung um, mit Unsicherheit, mit Ambivalenz? Das sind ja alles so Dinge, die gerade auf so einem Top-Level auch entscheidend ist. Wo entsteht Energie und wo eher nicht? Und für mich ist das eigentlich die Grundlage von Führung, das zu verstehen, was wir ja vorhin schon gesagt haben, es kommt nicht nur auf die Kompetenz an, dass jemand irgendwie fachlich was drauf hat, wenn er auf so einer Ebene ist, ist klar, sondern was steckt eigentlich dahinter? Die innere Struktur eines Menschen, das finde ich entscheidend.
Ist das so ein bisschen das, was man sonst vielleicht auch so als innere Landkarte bezeichnet?
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du vielleicht so ein, zwei Beispiele ganz konkret geben, welche Probleme denn typischerweise dann auftreten, wenn diese innere Architektur, wie du sagst, und die vorgesehene Rolle nicht so sauber zusammenpassen?
Also wenn das wirklich nicht zusammenpasst, dann ist auf jeden Fall eine Sache, dass man so eine Motivationsentkopplung hat. Also nach außen läuft erstmal alles, man funktioniert wunderbar, man hat ja auch seine Strategien, man hat das irgendwie jahrelang gemacht und man weiß irgendwie auch, was erwartet wird. Aber innerlich ist irgendwie diese Verbindung nicht mehr so ganz da. Man macht es gut, nach außen merkt man das nicht, aber es taucht immer mehr Reibung auf. Das wäre sowas, was ich auf jeden Fall sagen würde. Als zweites tatsächlich, und das ist dann eher dein Thema, Verena, People-Pleasing, aber auf einer viel subtileren Art und Weise. Viele verbinden ja mit People-Pleasing erstmal, man ist nett, man macht es allen recht und so weiter. Das ist es vielleicht gar nicht unbedingt, sondern man hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wie was ankommt und wie was gelesen wird. Und man versucht eben da dann die Beziehung stabil zu halten, ne? Und dann eben entsprechend auch zu reagieren und das abzufedern. Damit entkoppelt man sich halt auch oft von sich selbst, weil man viel zu sehr darauf achtet, oft dann auch widersprüchliche Erwartungen versucht es allen recht zu machen oder allen irgendwie gerecht zu werden. Man ist dann gar nicht mehr bei sich, sondern eigentlich nur noch im Außen. Und das ist tatsächlich auch was, was ich häufig erlebe.
Also irgendwie hat man dann so im Laufe der Zeit so ein bisschen seine Spur verloren. Man ist mal so hoffnungsvoll gestartet mit ganz viel Motivation. Das ist ja auch so die Energie, die wir brauchen, um überhaupt mal loszulaufen. Und dann im Laufe der Zeit ist man dann eigentlich nur noch so am Reagieren. Man ist gar nicht so sehr bei sich und hat dann eben ganz unterschiedliche Strategien. Ja, ich denke dann trotzdem immer so, wir würden ja denken, jemand, der ganz weit oben ist, hat auch eine große Machtfülle. Ich habe diese Frage auch, ich weiß nicht, ob du die Podcast-Folge mit Tim Oldiges gehört
Ja, habe ich tatsächlich
hast du
gehört, ja.
gehört, das hat mich dich bestimmt interessiert, denn ihm habe ich ja auch diese Frage gestellt. So ganz plausibel ist das für mich nicht. Jemand hat so viel Macht, sage ich mal, und nutzt die gar nicht, sondern passt sich dann so an. Wie kann das passieren? Ja, wie kann das passieren, möchte ich auch dich fragen, weil ich habe ihn das ja auch gefragt.
Also ich finde es erstmal total nachvollziehbar, dass das im ersten Moment erstmal irritiert, weil von außen wirkt es ja oft so, ne, wenn jemand auf Top-Level ist, genau wie du es gesagt hast, der hat Macht, der hat Einfluss, der hat Status. Warum sollte so eine Person dann noch in solche Muster rutschen? Das ist tatsächlich, ja, irritiert, finde ich auch, aber genau da liegt eigentlich schon der Denkfehler. Weil Macht im Außen schützt nicht automatisch vor inneren Mustern. Ne, gerade People-Pleasing auf dieser Ebene, sieht nach außen einfach anders aus als das, was man irgendwie erwartet. Also es geht wirklich nicht nur um dieses nett sein wollen, sondern das zeigt sich irgendwie viel, viel subtiler. Also Zum Beispiel darin, dass jemand in einem wichtigen Moment innerlich schon 3 Schritte vorausdenkt, ne? Wie kommt das jetzt an? Wie reagiert der Vorstand? Wie wirkt das im Beirat? Was sagt eigentlich der Aufsichtsrat? Wo könnte ich Widerstand auflösen? Ist die Beziehung noch stabil, wenn ich das jetzt sage? Und das ist ja auch erstmal nicht dumm. Im Gegenteil, es ist ja auch wichtig, irgendwie so das Umfeld zu beachten. Das ist auch ein Zeichen, finde ich, von hoher sozialer Intelligenz, ne? Oder emotionaler Intelligenz. Aber problematisch wird es eben dann, wenn diese Antizipation zu stark wird, also so stark wird, dass man eben diese eigene innere Klarheit schwächt und nur noch im Außen unterwegs ist und nicht mehr, was will ich denn eigentlich, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Weil in der Regel sind die Leute, die gerade auf Top-Management sind, die haben ja auch einen Auftrag.
Dass ich eigentlich nur noch nach außen in so einem Auftragskarussell bin und willfähig den verschiedenen Stakeholdern folge. Und am Ende ist dann so ein gemeinsamer Nenner, so eine Gleichmacherei entstanden, aber man hat überhaupt nicht mehr dem Ganzen den eigenen Stempel aufgedrückt oder sein eigenes Profil auch gezeigt und zur Wirkung zu bringen. Ich glaube, Wirksamkeit ist hier vor allem auch so ein zentrales Element, ne?
Absolut, ja klar, gerade für Frauen so in Führungspositionen, ne, die gerade im Top-Management ist das einfach noch sehr, sehr männlich geprägt und da muss man sich als Frau schon sehr behaupten und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man dann auch weiß, was ist denn eigentlich mein Auftrag, was möchte ich denn eigentlich transportieren?
Das wäre jetzt auch die natürliche Anschlussfrage. Du hast ja vorhin berichtet, dass du da, glaube ich, die einzige von 9 Führungskräften auf diesem Niveau warst. Das ist sicherlich nochmal interessant für unsere weiblichen Zuhörenden, da nochmal besser zu verstehen, inwiefern das jetzt vor allem für weibliche Top-Führungskräfte oder überhaupt für weibliche Führungskräfte nochmal besonders ein wichtiger Aspekt ist, hier nicht zu stark in die Anpassung zu gehen. Was verbaut man sich damit denn vor allem?
Ich glaube tatsächlich, dass es für Frauen nochmal was anderes ist, weil die per se einfach nochmal zusätzlichen Spannungsfeldern ausgesetzt sind, ne? Weil viele Frauen in Führung bewegen sich einfach noch in sehr männlich geprägten Kontexten. Die haben dann einfach diese Spannungsfelder, ne? Sie sollen klar sein, aber gleichzeitig auch nicht zu hart. Sie sollen empathisch sein, aber nicht zu weich oder zu emotional. Sie sollen präsent sein, aber bitte nicht zu dominant. Und fragen sich dann auch, bin ich zu zurückhaltend und dann zu wenig sichtbar, ne? Das sind einfach diese Probleme. Und dieses ständige Mitdenken, das passiert halt immer, immer parallel. Und dann ist natürlich die eigentliche Führungsarbeit oder der eigentliche Kern seiner Rolle auch, der geht dann so ein bisschen verloren. Und das kostet wahnsinnig viel Energie und auch Wirksamkeit, so wie du es gerade gesagt hast.
Ja, und fatalerweise ist das nun mal das, was wir in den verschiedenen Sozialisationsstufen zu Hause, in der Schule, später in der Ausbildung, dann in ersten beruflichen Erfahrungen immer wieder so mitgenommen haben, dass das erwartet wird. Ach, Frauen, die können sich immer besonders gut anpassen. Das schätzen wir an dir. Du hast ja vorhin emotionale Intelligenz genannt. Ja, da wird immer die Empathie genannt, aber da wird auch die Selbstempathie gerne mal vergessen. Ich habe ja darüber auch schon mal eine Folge gemacht oder auch über das ganze Thema die dunkle Seite der Empathie, wenn wir also zu stark in die Außenempathie gehen und eben permanent diese Anschlussfähigkeit wieder nach außen in den Vordergrund stellen und darüber die Klarheit verlieren. Ich glaube, das ist auch so ein zentrales Argument, womit du versuchst, dann auch die Frauen zu erreichen.
Absolut, ja. Und heutzutage, also finde ich, darf man auch nicht nur von emotionaler Intelligenz sprechen, sondern im Grunde von so einer emotionalen Metakompetenz, die man sich eigentlich aneignen muss. Und dazu gehört für mich auch Ekpathie. Das ist ein relativ neuer Begriff, aber das ist eben genau das, dass man sich auch abgrenzen muss, dass man nicht einfach nur immer mitfühlt und für alles und jeden Verständnis hat, sondern eben auch das nicht zu nah an sich ranlässt, sondern auch weiß, wann man sich abgrenzen muss. Und auch das ist natürlich auf dem obersten Level ganz, ganz wichtig. Gerade als Führungskraft kommt man sich auch häufiger mal vor wie so eine Kindergärtnerin, weil man ist gar nicht jetzt despektierlich gemeint, aber es ist ja, man muss sich um 1000 Themen kümmern und da ist es eben ganz wichtig, sich auch abzugrenzen.
Was brauchen denn Frauen dort aus deiner Sicht ganz besonders?
Nicht noch mehr Leistung, davon haben die meisten sowieso schon mehr als genug. Also gerade insbesondere Frauen. Also was sie viel eher brauchen, ist so ein stabiles inneres Standing. Also wirklich so das Gefühl, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich als Führungskraft bin, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, wie ich wirken will und ich muss mich nicht permanent innerlich mitregulieren, damit ich eben klar bin. Das ist im Grunde das, was dann auch zu mehr Präsenz und Wirksamkeit führt. Und viele Frauen, die leisten nämlich wirklich unheimlich viel, fachlich wirklich enorm und es ist im Grunde viel, viel zu viel, also innerlich viel zu viel, weil man irgendwie ständig alles mitdenken muss und das kostet eben Energie und dann eben auch die Wirkung. Und deshalb geht es auch nicht darum, Frauen künstlich härter zu machen und nicht, auch vor allen Dingen nicht, dass sie sich anpassen, sondern innerlich so klar zu sein, dass sie nicht ständig selbst sich abschwächen müssen. Und das ist auf jeden Fall ein riesiger Hebel, wenn man eben diese innere Klarheit hat.
Das hört sich für mich so an, als wenn du da auch ganz viel aus deiner eigenen Erfahrung sprichst. Wann hast du das denn bei dir selbst gemerkt? Jetzt geht es gar nicht mehr darum, noch mehr Leistung und noch mehr Kompetenz sich drauf zu schaffen, sondern um etwas ganz anderes.
Ja, tatsächlich für mich war so ein bisschen der Wendepunkt, als ich irgendwann im Rahmen einer Jobanfrage so eine Persönlichkeitsdiagnostik, Potenzialanalyse, so eine Art Assessment gemacht habe und da das erste Mal ja mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen bin, beziehungsweise mit Persönlichkeitsdiagnostik und das erste Mal das Gefühl habe, endlich versteht mich mal jemand. Also ich habe wirklich mich so gesehen gefühlt. Es war unglaublich bereichernd, weil ich dann auf einmal verstanden habe, warum ich immer wieder an die gleichen Spannungen komme, immer wieder die gleichen Konflikte, die gleichen Reibungen und so weiter. Also, und das ist im Grunde das, was mich dann auch die Jahre danach so angetrieben hat, weil ich wirklich verstehen wollte, was braucht man denn eigentlich, um einen Menschen zu verstehen und das auch wirklich, ja, greifen zu können. Ich habe damals erkannt, was treibt mich eigentlich an? Welche Muster laufen bei mir mit? Ne? Wo kommt mein hoher Anspruch her? Wo hilft er mir und wo hilft er mir aber auch nicht? Wo kostet er mich eigentlich mehr Energie und wo fühle ich mich in bestimmten Kontexten gut und wo eben auch nicht? Und ja, diese diagnostische Tiefe, die ich damals dann durch dieses Assessment durchlaufen bin, das war im Grunde für mich so der Wendepunkt, aber auch der Anfang, weil ich, wie gesagt, mich da sehr, sehr gesehen gefühlt habe und verstanden vor allen Dingen und das dann auch auf alle zukünftigen Jobs oder Projekte oder wie auch immer anwenden konnte und sehen konnte, ah ja, deswegen ist das jetzt, deswegen passt mir das jetzt gerade nicht, deswegen habe ich da, bin ich da unmotiviert, diese Motivationsentkopplung, die wir vorhin schon hatten, das ließ sich für mich dann alles total gut erklären und so konnte man dann natürlich auch viel besser entscheiden und bewusster auch reagieren und darauf eingehen.
Also nicht nur das Verstehen im ersten Schritt, sondern auch so ein gewisses Gefühl der Entlastung höre ich daraus. So
Total.
richtig erleichternd. Aha, deshalb ist das so. Und dann aber auch auf die eigene Situation das adaptieren zu können und
Genau.
eben sich komplett neu ausrichten zu können. Also
Und
all das,
steuern. Genau.
ja, genau,
Ja.
wieder in die, an das Steuerrad zurückzukommen, ne?
Genau. Ja.
Auf die Art.
Absolut.
Das ist also auch etwas, woran du ja heute mit Führungskräften arbeitest, zusammenarbeitest. Wo schaut ihr denn gemeinsam zuerst mal hin?
Ja, ich schaue im Grunde immer zuerst auf vier Dinge. Also erstens, was treibt diese Person wirklich an? Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich so ein starkes Interesse auch an Menschen habe. Also was treibt die Person wirklich an? Also Motive, Werte, innere Antreiber. Dann aber auch, welche Muster zeigen sich in entscheidenden Situationen? Also nicht allgemein, sondern wirklich ganz konkret in Meetings, in Konflikten, in politischen Situationen, unter Druck, wenn es schwierig wird. Dann aber auch, was hat die Person eigentlich für eine Rolle oder welche Rolle sollte sie auch bekleiden? Also ne, nicht jede Rolle passt zu jeder Person und welche Erwartungen hat die Person an den Job, aber auch welche Erwartungen hat die Rolle an die Person und passt das zusammen? Also jetzt ganz jenseits von Jobtitel und Organigramm und in welchem Kontext bewegt sich so eine Person am besten? Also ne, wo gibt es welche Dynamiken, welche Machtlogiken? Welche impliziten Regeln oder Spannungen laufen damit? Das ist eben am Ende, finde ich, immer muss man das zusammendenken. Also Persönlichkeitsentwicklung sollte nie bei der Person stehen bleiben, zumindest wenn man es eben auch auf den beruflichen Kontext anwenden will. Da muss man immer Rolle und System und Kontext mitdenken.
Also dieser systemische Ansatz und wenn wir das alles dann uns mal so auf den Schirm holen, was lässt sich dadurch dann aufdecken?
Ja, also dadurch werden vor allen Dingen die Zusammenhänge sehr sichtbar, ne? Die vorher vielleicht spürbar waren. Also man selber hat das vielleicht gemerkt. Ne? Ich habe ja auch gerade gesagt, ich habe mich ständig dann irgendwie, war ich in Konflikten oder habe so eine innere Reibung gespürt. Aber wird dann plötzlich greifbar, ne? Also zum Beispiel, dass jemand ja, nicht schlecht verkauft, sondern in Wahrheit in bestimmten Machtkonstellationen einfach zu stark in Anpassung geht, ne? Oder jemand nicht zu wenig Führung zeigt, sondern einfach innerlich in einer Rolle sitzt, die wirklich gar nicht zu seiner eigenen Art der Führung passt, ne? Und das ist halt so hoch individuell, deswegen kann man das gar nicht pauschal sagen, aber deswegen ist es eben so wichtig, den Menschen als Individuum zu sehen und dann auch wirklich zu gucken, was macht diese Person eben aus?
Werden da auch Sachen aufgedeckt, die vielleicht dieser Person so noch gar nicht bewusst waren? Also so diese vielbekannten blinden Flecken?
Immer, ja, definitiv, ganz viele. Und wenn man das dann aber aufdeckt, dann ist es erstaunlich, wie die Personen sich darin eben wiederfinden und denken, ja, genau das ist es. Also so richtig, also Aha-Momente ohne Ende eigentlich. Gar nicht, dass es dann was Neues ist, aber plötzlich was Bewusstes. Also,
Was auch
und das
Sinn
ist ja
macht
eigentlich das
dann,
Schöne.
ne? Also wo man sich
Genau, was,
dann erklären kann,
genau.
wie kommt es immer wieder wiederkehren zu denselben
Ja,
Barrieren oder
absolut.
Blockaden vielleicht auch, ne? Ja,
Ja,
ja.
absolut.
Was macht dich denn und deinen Ansatz so besonders, wenn du das mal so ganz griffig beschreiben könntest?
Na, ich glaube, besonders, also ich will mich jetzt nicht abheben von allen, aber ich glaube, was meine Klienten auch auf jeden Fall an mir schätzen, ist, dass ich eben diese eigene C-Level-Erfahrung habe und nicht so nur aus der Theorie spreche, sondern dass ich da wirklich weiß, wie es da oben abgeht, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall. Und dass ich eben nicht beim Sichtbaren stehen bleibe. Also mich interessiert wirklich nicht zuerst, wie jemand kommuniziert oder auftritt, was wir vorhin schon gesagt haben, sondern mich interessiert, warum verliert jemand genau in so einer Situation Präsenz? Was triggert? Ja, welche Muster laufen mit und so weiter und so fort? Also das, was wir jetzt ja auch schon gesagt haben. Und dann bringe ich eben diese drei Dinge zusammen, die in Kombination vielleicht, ja, eher selten sind, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest eben diese diagnostische Tiefe, dass ich wirklich mit validierten Tools auch arbeite, um die Personen wirklich zu verstehen und dann eben das auch mit so tiefen Interviews nochmal validiere und wirklich auch nochmal versuche dann zu verstehen und dann natürlich so eine Mischung aus Coaching, Beratung. Ich will es gar nicht immer einem Format unterordnen, das finde ich schwierig auf der Ebene, weil gerade auf dem Level wollen nicht alle immer nur gecoacht werden, sondern die wollen auch mal einen Rat. Zweitens eben dann, ja, was ich schon gesagt habe, die operative Erfahrung und drittens aber wirklich so ein klarer Blick, Rolle, System, dass man das immer mitdenkt. Das muss man aus meiner Sicht einfach, weil sonst bleibt man eben in diesem Persönlichen stehen. Und was mir halt oft fehlt, wenn es so um Persönlichkeitsentwicklung geht, ist, dass es ganz vielen Leuten, also ganz vielen Menschen einfach schwerfällt, diesen Transfer hinzukriegen. Die sind dann wahnsinnig inspiriert, wenn die von so einem Wochenende kommen oder auch aus so einer Coachingstunde. Und ja, dann ist man in seinem Alltag gefesselt und dann ist im Grunde schon wieder. Dann spult man die Muster ab, die man eben so gut kennt und die über Jahre auch gut funktioniert haben. Und deswegen arbeite ich sage mal, Operation am offenen Herzen. Also wir gucken uns wirklich mal ganz konkret die Situationen an. Im Zweifel weiß ich dann auch, ob der Kollege Peter oder Klaus heißt. Und wir gucken wirklich, wo kommt es da zu Reibung? Und das ist, glaube ich, so dieses, ja, das, was sehr, sehr wirksam ist und sehr, sehr gut funktioniert, zumindest, so wie ich das jetzt
Wie du das so
so sagen
erlebst. Ich kann
kann.
das aber auch
Ja.
bestätigen. Und das ist, ich sage dann immer, man ist so sehr am aktuellen Rand. Also man ist wirklich so
Genau.
ganz nah dran. Und deshalb
Ja.
ist es ja auch eher so ein Sparring, wo man wirklich dann so in diesen sehr vertrauensvollen Austausch miteinander
Ja,
geht.
absolut.
Lass uns mal gerne die Zieleinfahrt nehmen. Ich denke, wir haben einige wichtige Zusammenhänge aufdecken können. Magst du noch mal zusammenfassend sagen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und die Person sagt zu dir, ja, ich bin erfolgreich, ich habe ja hier auch diese Position erklommen, ich funktioniere auch, aber irgendwie fühlt sich das innerlich nicht mehr ganz so stimmig an. Was ist denn da jetzt für dich so der Gamechanger-Moment, was du raten kannst, was du mitgeben kannst?
Ja, also ich würde auf jeden Fall raten, dieses Gefühl sehr ernst zu nehmen, weil ich bin der festen Überzeugung, keiner sollte dauerhaft eine Rolle ausfüllen, die innerlich nur zu Reibung führt. Und deswegen sollte man dieses Gefühl sehr, sehr ernst nehmen. Ne? Auch gerade in hohen Positionen heißt es dann oft, naja, ich kriege auch Schmerzensgeld. Auch das sehe ich nicht so. Man bekommt das Geld, weil man eine hohe Verantwortung trägt und nicht, weil man jetzt dauerhaft Reibung ausgesetzt sein sollte.
Na,
Und
das ist so ein bisschen zynisch, ne? Also irgendwie
genau.
tapfer sein und ja, ich halte das jetzt mal
Genau.
aus, aber auf Dauer rächt sich das.
Das heißt nicht, dass alles dann plötzlich schön ist, nur weil man sich selbst versteht. Es wird trotzdem anstrengend sein, aber man sollte das eben nicht kleinreden. Ach, es läuft doch alles gut und ich darf mich nicht beschweren. Ich kriege ja hier dieses Gehalt und vielleicht bin ich nur urlaubsreif und so weiter, sondern wirklich genau hinschauen und das mal einmal für sich klären. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Ehrlich zu sich selbst sein auch, ne?
Ja,
Oft ist
absolut.
man selbst die Person, die man da am meisten betuppt. Worauf kann dann diese Person zuerst schauen?
Ja, ich würde zuerst mal gucken, auf diese Reibung im Grunde, die sie erlebt. Also nicht nur auf das diffuse Gefühl, es passt irgendwas nicht mehr, sondern wirklich konkret, wo genau spüre ich das? Also in welchen Situationen, bei welchen Themen, mit welchen Personen, an welche Erwartungen ist das geknüpft? Ist das Überforderung, Unterforderung, fehlende Passung, fehlende Anerkennung? Ne? Und das ist halt, wie gesagt, so individuell. Das kann man nicht pauschal sagen. Da muss man halt sehr genau hinschauen, was es dann eben ist.
Wenn wir mal so den Silberstreif am Horizont uns ausmalen und uns sagen, ja, wenn das alles dann geklappt hat, diese gute Zusammenarbeit und wir sind da so in unsere Wirksamkeit gekommen, was macht denn für dich echte Wirksamkeit in der Führung aus?
Echte Wirksamkeit in Führung heißt für mich, nicht immer noch mehr leisten müssen, um Wirkung zu erzeugen, sondern wirklich aus innerer Klarheit heraus so zu führen, dass man wirklich Orientierung gibt ohne sich dabei selbst zu verlieren. Dann kommt alles andere ganz automatisch. Also Präsenz, Souveränität ist dann ein Nebenprodukt.
Ein schöner Gedanke und ich möchte dem auch gar nichts mehr hinzufügen. Bleiben wir da so hoffnungsvoll, dass das auch erreichbar ist. Wir haben da natürlich auch immer so ein bisschen Gegenwind bei den Unternehmen. Gerade zurzeit ist da ja durchaus das ein oder andere in der Diskussion. Aber wir wollen uns das jetzt hier nicht vermiesen. Liebe Ina, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich bin voller Bewunderung, weil wenn ich mir vorstelle, du hast kaum geschlafen letzte Nacht, hast du hier ganz viel Engagement und Herzblut gezeigt. So kenne ich dich auch. Und ich glaube, wir werden ja auch, du hast ja, glaube ich, auch eine frische Website gerade aufgebaut, ne?
Die ist noch im Aufbau gerade, genau.
Gut, wir werden das dann nachreichen. Ich kann das ja auch später dann noch programmieren, damit man dich auch finden kann. Ansonsten natürlich über LinkedIn, die jetzt schon funktionierenden Kontaktdaten werde ich auf jeden Fall verlinken. Nochmal ganz herzlichen Dank. Schön, dass das geklappt hat. Ich wünsche deinem Sohnemann eine gute Besserung und dir dann vor allem in der nächsten Nacht eine bessere Nacht.
Dankeschön, liebe Verena. Hat mich sehr gefreut.
Ja, du bist gerade Zeugin und Zeuge eines ganz besonderen Momentes von mir geworden, denn ich warte schon seit einigen Monaten darauf, dass es endlich klappt mit einer gemeinsamen Gastfolge mit Ina. Was mich persönlich besonders beeindruckt, ist Inas Klarheit darin, dass echte Wirksamkeit in Führung nicht aus noch mehr Leistung entsteht, sondern aus innerer Klarheit und einem stabilen inneren Standing. Und zwar gerade dann, wenn es unbequem wird. Ebenso berührt mich ihre Haltung, dass niemand dauerhaft eine Rolle ausführen sollte, die innerlich nur zu Reibung führt, ganz gleich, wie glänzend Titel oder Gehalt von außen aussehen sollten. Zum Veröffentlichungszeitpunkt hat Ina mir vorhin nochmal gesagt, wird Inas neue Website dann doch auch schon online sein. Ich verlinke sie dir gemeinsam mit ihrem LinkedIn-Profil in den Shownotes, damit du sie und ihre Arbeit leicht weiterverfolgen kannst. Und auf dich freue ich mich bereits wieder nächste Woche, wenn es heißt People Pleasing Ade.